noch einmal Glück gehabt. Ich muss zugeben, als ich ein bisschen jünger war, da war ich so ein Fernsehkind. Und auch sonntagsmorgens, noch bevor der Gottesdienst angefangen hat, meine Eltern mich in den Gottesdienst mitgenommen haben, war schon um 6 Uhr morgens vielleicht der Fernseher an und ich habe meine Cartoonserien geguckt. Und es kam immer wieder vor, bei Cartoons, dass die Figuren vor einer Weggabelung standen, in einer Höhle oder in einem Wald oder sonst irgendwo. Und sie hatten sich vorher verlaufen und wussten jetzt nicht mehr, was ist eigentlich der richtige Weg? Wo geht's jetzt lang? Wo geht's nach Hause? Wo geht's nach draußen? Wo kommen wir wieder irgendwo hin, wo wir Orientierung finden? Und dann überlegen die, manchmal haben sie denn doch irgendwie einen Hinweis, manchmal auch gar nicht und versuchen ihr Glück und gehen einfach einen Weg und dann haben sie es geschafft. Sind doch irgendwie rausgekommen, haben den richtigen Weg gewählt und sagen dann, oh, nochmal Glück gehabt. Was ist der richtige Weg? Was ist der richtige Weg auch für uns heute? Welcher Weg führt zum Glück? Wo finde ich Segen? Jeder Mensch hat ja ein Bedürfnis, eine Sehnsucht, glücklich zu sein. Und das ist auch oft das Kriterium für unsere Entscheidung. Wenn wir etwas entscheiden müssen, dann fragen wir uns oft, okay, was macht mich eigentlich dann glücklich? Woran mache ich das, also jetzt meine Entscheidung fest? Es ist oft das Glück. So suchen wir einen Beruf aus, der uns glücklich macht, wo wir sagen, da werde ich nicht gefrustet. Wir suchen Orte auf, wo wir Glück verspüren, wo wir nicht geknickt sind. Auf der Suche nach unserem Glück suchen wir auch Religionen, die Glück versprechen. Und der ein oder andere landet dann beim Buddhismus, beim Hinduismus oder man sucht sich gleich irgendwie von allen Religionen irgendwas raus und manchmal landet auch der eine oder andere auch beim Christentum, bei uns. Um unser Glück zu suchen, gehen wir Beziehungen ein. Wir suchen uns Menschen aus, mit denen wir glücklich sein können. Unser Lebensstil wird so gestaltet, dass es uns glücklich macht. Wir suchen uns Lebensphilosophien aus, die glücklich machen. Und so weiter. Das kann man jetzt unendlich weiterführen, was man da alles machen kann, um glücklich zu sein. Wir Menschen stehen einfach vor dieser Weggabelung und müssen uns immer wieder entscheiden, welcher Weg führt mich eigentlich zu meinem Glück? Im Psalm 1 wird von zwei Wegen geschrieben. Der eine Weg macht glücklich und der andere nicht. Ich lese mal den Psalm 1 vor. Wer mitlesen mag, kann das jetzt auch aufschlagen. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Früchte trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders aber ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Wie eben gesagt, wir Menschen suchen unser Glück. Wir wollen in unserem Leben glücklich werden. Und jeder tut etwas dafür. Jeder trifft dafür auch seine Entscheidung. Und wenn wir vom Glück reden, dann meinen wir oft ein erfülltes Leben. Ein Leben, das so gut wie keine Schmerzen hat, dass wir keine Sorgen haben, dass wir keinen Hunger erleiden und dass wir keine Trauer haben. So wünschen wir uns doch eigentlich unser Leben, dass es irgendwie glatt verläuft, dass es uns immer gut geht, dass wir immer das Beste haben. Das Familienleben ist gut. Ich habe keine Konflikte in meinen Beziehungen, ich habe keine Konflikte mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen. Und die Arbeit an sich, die läuft auch gut. Der Psalm fängt mit "Glücklich ist der Mensch" an. Was meint denn der Psalmist eigentlich, wenn er sagt "glücklich"? Meint er auch das, was wir meinen? Was hier mit dem Wort "glücklich" übersetzt wird, in anderen Übersetzungen steht auch "wohl dem", ich weiß nicht, welche ihr gerade da vor euch habt, ist das hebräische Wort "Asherei". Und das kann man auch mit "selig" übersetzen. Selig ist der Mann, der. Und jemand, der jetzt die Bibel auch kennt, dem fallen auch gleich ein paar Bibelstellen ein, wo es heißt "selig". Wo steht's? Matthäus? In der Bergpredigt. Die Seligpreisung, die Jesus ganz am Anfang sagt. Wenn die Bibel von Seligkeit spricht, oder man könnte auch jetzt Glück sagen wieder, dann meint sie nicht, dass alles im Leben glatt läuft, dass alles irgendwie easy ist, dass ich keine Konflikte habe, dass ich keine Schmerzen habe. Der Fokus liegt nämlich wo ganz anders drauf. Seligkeit heißt Anteil haben am Leben Gottes. Ich habe Anteil am Leben Gottes. Und dieses Anteil haben, ein anderes Wort, was die Bibel auch dafür benutzt, ist ewiges Leben. Das, wovon man meint, was glücklich macht, ist eigentlich den Zufälligkeiten und auch den Veränderungen dieser Welt ausgesetzt. Die Beziehungen, der Job, Familie, alles ist irgendwie dieser Welt ausgeliefert. Ist die Firma pleite, bin ich vielleicht mein Beruf los. Dann bin ich nicht mehr glücklich. Ist meine Gesundheit plötzlich gefährdet, dann ist mein Glück auch futsch. Ewiges Leben, Glückseligkeit, ist diesen Veränderungen dieser Welt und diesen Zufällen, die hier passieren, nicht ausgeliefert. Egal, was mir jetzt passiert, was in meinem Leben passiert, das Glück wird bleiben, die Seligkeit wird bleiben, das ewige Leben wird bleiben. Das ist also das, was hier mit glücklich gemeint ist. Und vielleicht sollten wir auch nicht glücklich, sondern vielleicht glückselig oder einfach nur selig übersetzen. So fängt er an und dann beginnt der Psalmist gleich weiter mit einer Warnung. Fängt nicht mit dem Guten an, also doch mit dem Guten fängt er schon an. Glückselig sind diejenigen, die etwas nicht tun. Und zwar gibt er nun drei Arten von Menschen wieder, mit wo man sich kein Beispiel dran nehmen soll, wo man sich nicht wirklich mit den Leuten abgeben soll und von denen man keinen Rat annehmen soll. Es sind die Gottlosen, es sind die Sünder und es sind die Spötter. Und das sind die Menschen, die sich über Gott erheben. Menschen, die ihr Leben auf Kosten anderer führen. Menschen, die die Gebote nicht achten, die Gott einst gegeben hat. Menschen, die sogar Gott klein machen, kleiner als er ist. Menschen, die sich über das Unglück anderer auch erfreuen und dann noch ausnutzen. Auf Anhieb fallen vielleicht dem einen oder anderen auch gleich Menschen ein, auf die das vielleicht zutrifft. Aber es ist nicht immer offensichtlich. Manchmal erkennt man diese Menschen gar nicht ganz. Es ist nicht immer leicht, diese Menschen zu erkennen. Vor allem nicht, wenn man vor einer schwierigen Entscheidung steht, wenn man sowieso schon gestresst ist, wenn man zwischen den Stühlen steht und hin und her gerissen ist und man sich nicht weiß, wie soll ich mich jetzt eigentlich in dieser Situation verhalten? Wie soll ich mich entscheiden? Welche Entscheidung macht mich jetzt auch glücklich? Und dann holst du Rat ein. Ich habe mal ein Beispiel. Frauen kennen diesen Ratschlag vielleicht besser als Männer. Männer sagen das nicht so häufig zu sich, diesen Ausspruch: Hör auf dein Herz. Ein konstruiertes Beispiel. Ich als Frau, jetzt müsst ihr mich als Frau vorstellen, sitze an meinem Arbeitsplatz. Ich bin jetzt kein Pastor mehr, woanders in einer Firma. Und ich habe einen männlichen Kollegen und der ist so nett zu mir. Und der schmeichelt mir. Der macht mir Komplimente. Oh, der hat mir letztens auch ein kleines Geschenk gemacht. Und das macht mein Ehemann schon lange nicht mehr. Gar nicht mehr. Und dann frage ich meine beste Freundin und die gibt mir den Rat: Hör auf dein Herz. Ja, was sagt mir mein Herz? Versuch doch dein Glück jetzt mit deinem Arbeitskollegen. Ja, und das nächste Mal höre ich auch wieder auf mein Herz, wenn ich stinkig bin, wenn ich wütend bin und dann bringe ich gleich jemand noch um. Ich höre auf meinem Herz. Von Menschen, die Gott nicht kennen, die sich sogar über Gott erheben, können wir keine zuverlässigen Ratschläge annehmen. Vielleicht machen sie am Anfang auch Sinn, scheinen glücklich zu machen, aber nicht so, wie die Bibel Glück beschreibt. Und das alles führt letztendlich ins Verderben. Der Psalmist warnt. Er warnt vor diesen schlechten Wegen, vor diesen schlechten Ratschlägen. Den Weg, den man nicht einschlagen sollte. Denn dieser Weg bedeutet, dass man nicht seine Glückseligkeit bekommt und findet. Es ist ein Weg, der mich eigentlich wieder weiter weg von Gott entfernt. Er bringt mich weg. Der Weg, der meine Beziehung zu Gott zerstört. Und es gibt aber diesen anderen Weg. Und der führt in diese Glückseligkeit. Glücklich wird man, wenn man voller Freude den Willen Gottes tut. In anderen Übersetzungen steht, Freude an dem Gesetz des Herrn hat. Wenn man das so hört, dann kann man auch zurückschrecken. Soll ich jetzt einfach nur gehorchen? Soll ich eine willenlose Marionette sein? Soll ich mich bestimmen lassen und nicht mehr nachdenken? Dieses Denken so ist so typisch deutsch, das mir häufig begegnet. Erstmal zurückschrecken. Bei uns geht oft so die Alarmglocken an, wenn es darum geht, Autoritäten zu gehorchen. Und das liegt vielleicht auch an unserer Vergangenheit, die wir hatten, weil wir einfach davon geprägt sind, dass es schlecht laufen kann. Und deswegen fällt es dem einen oder anderen auch schwer, das so anzunehmen. Tu den Willen Gottes. Diese Aussage, also wenn man das so hört und denkt, oh, Gott will mich willenlos machen, er will mich einschränken, er will mir was verbieten. Wenn man so denkt, dann hört man auf ein bestimmtes Ohr. Und wenn man auf diesem Ohr hört, dann hat man dieses Warum Gott das macht, nicht verstanden. Und wenn man nicht versteht, warum es ein Gebot gibt, warum Gott sagt, tu das nicht, das ist nicht gut für dich, wenn man das nicht versteht, dann führt das immer in Rebellion. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann mache ich genau das Gegenteil. Ich habe letztens eine Predigt gehört, eine Online-Predigt von einem Prediger, der hat ein Zeugnis von sich selber gegeben und dann meinte er, ich habe damals nicht verstanden, warum Geschlechtsverkehr, also Sex, in die Ehe gehört. Und mit 16 Jahren ist er dann mit seiner Freundin ins Bett gegangen und hat seine Eltern auch noch angelogen, weil die wollten das natürlich nicht und hat dann immer gesagt, er schläft bei seinem Freund. Und er war dann Woche für Woche immer bei seiner Freundin und hat mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Und warum? Weil er nicht verstanden hat, warum das gut ist für ihn, das eigentlich in die Ehe zu tragen. Wenn ich nicht weiß, warum es nicht gut für mich ist, dann rebelliere ich. Dann tue ich genau das Gegenteil. Oder dann interessiert es mich nicht. Wenn ich nicht weiß, warum es nicht gut ist, mich am Wochenende zu besaufen, dann tue ich das einfach. Und vielleicht denke ich sogar noch, jetzt erst recht. Das Gesetz Gottes ist nicht gegeben, damit uns Gott einschränken möchte. Wenn wir so denken, dann haben wir Gott nicht verstanden. Im Galaterbrief, Kapitel 3, heißt es, Gott hat es das Gesetz zusätzlich gegeben, damit wir das Ausmaß unserer Sünde erkennen. Also damit wir erkennen können, was eigentlich schlecht ist. Wenn ich nicht weiß, was schlecht ist, dann kann ich auch nicht anders handeln. Und wenn wir wissen, was schlecht ist, dann können wir auch diese ganzen Ratgeber, die wir haben, oder die Sünder und die Spötter, die um uns herum leben, dann können wir sie auch erkennen, dann können wir sie entlarven. Gott hat die Gesetze als Weisung für uns gegeben. Man könnte auch sagen, das ist wie so eine Art Gebrauchsanweisung, in die man hineinschauen kann, eine Gebrauchsanweisung für das Leben. Und dann kann man reinschauen, wie das Leben eigentlich funktioniert. Man könnte auch das Gesetz als Flugzeugtower beschreiben. Also der Tower ist ja dafür da, die Flugzeuge zu lotsen. Sie sollen an ihren Zielort kommen und sie sollen da sicher ankommen. Und in der Luft sollen sie auch nicht mit den anderen Flugzeugen zusammenstoßen. Und das gibt der Tower durch. Du musst 10 Grad höher fliegen oder so. Also ich kenne mich da jetzt nicht so ganz aus, ne? Aber so ähnlich läuft es da ab. Und die funken dann die Flugzeuge an und sagen, so, du musst den Kurs ändern, ansonsten gibt es eine Kollision oder ansonsten verfehlst du das Ziel. Wenn wir nun vor einer Entscheidung stehen, dann ist es gut, diese Weisungen Gottes zu kennen. Denn wenn wir sie nicht kennen, sind wir auch sehr überfordert mit einer Entscheidung. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich in unserer Welt? Das sind unzählige. Und welche ist nun gut, welche ist schlecht? Wie soll ich mich entscheiden? Und deswegen hilft es, diese Weisungen zu lesen und darüber nachzudenken, sie zu verinnerlichen. Es steht im Text, dass es selig macht, Tag und Nacht über das Gesetz nachzudenken. Und es geht da nicht um ein stures und kopfloses, ich tue das, was da steht, sondern mal richtig so drüber nachzudenken, warum ist das eigentlich gut? Warum gibt Gott mir das eigentlich mit auf den Weg? Warum will das Gott? Was ist das Gute daran? Denn wenn man es verstanden hat, dann lehnt man dieses Gebot auch nicht mehr ab. Man rebelliert nicht mehr. Man hört auf, dagegen anzukämpfen, weil man plötzlich das Gute darin entdeckt hat. Der Schreiber des Psalms macht das auch bildlich deutlich. Solch ein Mensch ist wie ein Baum, Seine Wurzeln kommen an das Wasser heran. Die sind da, die leben von diesem Wasser. Das Wasser, was einfach Leben schenkt. Und umso tiefer meine Wurzeln sind, umso mehr meine Wurzeln im Wasser liegen, desto mehr kenne ich eigentlich auch Gott. Und desto mehr verstehe ich Gott. Und der Psalmist geht dann weiter und sagt, die werden auch Früchte tragen. Und Früchte sind das, was meine Taten bewirken, das, was hervorgebracht wird. Im Galaterbrief, wieder Galaterbrief, stehen die Früchte des Geistes. Das sind die Früchte, wenn ich verbunden bin mit Gott und ich die dann hervorbringe. Wenn ich wirklich tief verwurzelt bin mit Gott. Und da heißt es, Früchte sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und das können wir erfahren, das kannst du erfahren, das kann ich erfahren. Wir müssen Wurzeln schlagen in Gott. Im Kolosserbrief, den wir ja auch gerade lesen in unserem Bibel Plus Kleingruppen, da haben wir jetzt letztens im Kapitel 2 gelesen, seid in Christus verwurzelt. Baut euer Leben auf Christus auf. Seid verwurzelt mit ihm. Bleibt fest im Glauben. Denn das macht glückselig. Das ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Und mit dieser Perspektive kann ich auch kein Gottloser, ein Sünder oder ein Spötter vom Weg abbringen. Und wenn auch die ganzen Veränderungen, die in dieser Welt passieren und wenn irgendwas in deinem Leben passiert, wird es dich nicht umhauen. Denn wenn du tief verwurzelt bist, dann bleibst du stehen. Du wirst nicht aus der Erde herausgerissen. Der Baum bleibt stehen. Umso tiefer deine Wurzeln sind, umso verankerter bist du. Der Boden wird dir nicht unter den Füßen weggezogen. Wenn dir was Schlechtes widerfährt, dann weißt du und kannst darauf vertrauen, Gott ist bei dir. Du bist in Gott verwurzelt. Und Gott hat etwas mit dir vor und führt dich in die Glückseligkeit. Wenn du krank wirst, das wünsche ich niemanden. Und das ist auch wirklich ein leidiges Thema. Aber Gott ist bei dir und Gott führt dich in die Glückseligkeit. Wenn du deinen Job verlierst, was ich auch niemanden wünsche, aber diese Hoffnung bleibt, Gott ist bei mir. Ich bin verwurzelt und er führt mich in die Gottseligkeit. Es gibt so viele Sachen, kann man jetzt alle aufzählen. Aber Gott führt in die Seligkeit. Es sind also zwei Wege. Und der eine führt ins Verderben und der andere in die Seligkeit. Und die Frage ist jetzt, für welchen Weg entscheidest du dich? Wir haben einen Augenblick der Stille. Großer Gott, du bist mächtig. Und du hältst alles in deinen Händen, so hältst du auch uns in deinen Händen. Und du hast uns etwas versprochen, eine Hoffnung auf das ewige Leben. Und darauf vertrauen wir, dass wenn wir mit dir gehen, dass du uns zu diesem ewigen Leben führst. Und bitte, gib uns da auch wirklich die Kraft, und die Stärke, auch in schwierigen Zeiten dann diese Hoffnung festzuhalten, dass wir auf deinem Weg bleiben und das Glück, das diese Welt verspricht, dass wir das nicht irgendwie nachgehen, weil das wird nämlich vergehen. Das wird nicht bleiben und das wird uns am Ende auch das Glück kosten. Amen.